Der Wind fegt über die Ebene von Carcassonne. In der Ferne, an einem leichten Hang, wiegen sich die Platanen in einer langen Reihe. So kann man den Verlauf der schmalen Wasserstraße verfolgen, die sich von Nordwesten nach Osten durch die Stadt zieht. Direkt daneben ein Fluss, die Aude. Helle Häuser, in den Gärten stehen Pinien. Rund um die Stadt trockengelbe Felder. Hier oben in der Festung zieht Jean-Louis Gast seine Zuhörer mit seinem okzitanisch gefärbten Französisch in seinen Bann. Okzitanien, das ist nicht nur Südfrankreich, das steht auch für eine eigene Identität und Kultur. Im Mittelalter haben die Katharer hier ihre christliche Bewegung geschaffen, bis Rom ihre Anhänger im Albigenserkreuzzug vernichtet hat. Jean-Louis Gasque versetzt die Besucher zurück in die Zeit von Arnaud Amaury, der vor 800 Jahren Carcassonne belagerte. Gerade erst hatten seine Truppen 100 Kilometer weiter östlich die Stadt Béziers zerstört und alle Einwohner getötet. Ketzer nannten sie einige von ihnen, Gegner des Papstes in Rom, für den Arnaud Amaury in der Region wieder Ordnung schaffen sollte. Grausame Geschichten eilten den französischen Truppen Amaurys voraus. Er hatte seinen Soldaten in Béziers den Befehl gegeben, alle Anhänger der katharischen Glaubenslehre zu ermorden.
Aber wie sollen wir die Abtrünnigen von den guten Katholiken unterscheiden, fragten die Soldaten Amaury ihren Anführer. Und er antwortete nur, massakriert sie alle, denn Gott kennt die Seinen. Als Béziers niedergebrannt war, schrieb er an den Papst, die Rache Gottes hat Wunder gewirkt. Niemand wurde verschont, egal welchen Ranges oder Geschlechts. Wir haben sie alle getötet.
In der dunklen Festung von Carcassonne schildert Jean-Louis Gast die nächste Station dieses blutigen Feldzugs, den Papst Innozenz III. Gegen die Kirchenopposition der Katharer führte. Die Burgbewohner kapitulierten nach nur 2 Wochen, weil ihr Graf, Raymond Roger Trencavel, die Brunnen nicht hatte sichern lassen. Die Belagerten standen vor dem Verdursten.
Carcassonne wurde eingenommen. Aus der ganzen Region ist jeder geflohen.
Es war auch die Zeit der Minnesänger.
Les troubadours ont été les porteurs d'une poésie d'amour.
Die Troubadoure haben Liebespoesie vorgetragen. Sie waren Zeugen einer Gesellschaft, in der die Menschen ziemlich gleich waren, verglichen mit der späteren französischen Monarchie. Okzitanien war immer ein Widerstandsnest. Im Albigenserkreuzzug wurde die Region erobert und über Jahrhunderte hat sich seitdem das Selbstverständnis erhalten, dass wir Dissidenten sind. Okzitanien hat nicht nur touristische Trümpfe, wie die vielfältige Küchenkultur, hier wird auch sehr guter Wein gemacht. Bewegen Sie sich ein wenig jenseits der ausgetretenen Pfade. Dann erlauben Ihnen der Canal du Midi und die Festung Carcassonne, sowohl ins Herz der Geschichte einzutauchen, als auch in die schönsten und verstecktesten Winkel dieses Landstrichs. Carcassonne sont des pôles qui nous permettent justement d'entrer au cœur de l'histoire, mais aussi au cœur des pays et de découvrir ce qu'ils ont de plus beau et de plus caché.
Eine dieser Geschichten hat die Region genauso geprägt wie die Kreuzzüge im 13. Jahrhundert. Das war 450 Jahre später, unter Ludwig dem 14. Die Geschichte führt in einen Park im Schatten eines Staudamms. Saint-Ferréol, ein Ort in den Bergen zwischen Atlantik und Mittelmeer. Um 1650 streifte hier ein Beamter des Königs durch die Wälder am Schwarzen Berg, der Montagne Noire. Pierre-Paul Riquet trieb die Salzsteuer für Ludwig den 14. ein und wurde dabei steinreich. Salz brauchte damals jeder, noch mehr als heute, weil sich Lebensmittel mit Salz konservieren lassen. Pökelfleisch und Salzgurken garantierten so eine sichere Einnahmequelle für den Staat. Riquet interessierte sich bei seinen ausgedehnten Ritten durch die Länder des Königs allerdings nicht nur für das Geld der kleinen Leute. Offenbar merkte er sich auch viel von der Geografie. Denn als er später einen Weg suchte, um seine Familie in den Adelsstand zu heben, entwickelte er eine Idee, die die Beamten des Königs begeisterte.
Alles, was der französische König vom Atlantik ans Mittelmeer transportieren wollte, musste er auf Schiffe packen und um die iberische Halbinsel herum transportieren lassen. Von Bordeaux nach Sète dauerte die Fahrt 1,5 Monate. Das französische Königshaus war schwach, während das spanische in voller Blüte stand und in Cadiz hohe Zollgebühren kassierte.
Die naheliegende Idee, Atlantik und Mittelmeer durch eine Wasserstraße zu verbinden, sei nicht neu gewesen, sagt Jacques André. Er weiß alles über den Canal du Midi und seine Geschichte. Als Leiter des Kanalmuseums in Saint-Ferréol verantwortet er eine anschauliche Dauerausstellung über Pierre-Paul Riquet und seinen Kanal. 150 Jahre lang, so sagt er, haben alle französischen Könige ihre besten Ingenieure an die Pyrenäen geschickt, um einen Durchfluss zu bauen. Von Bordeaux am Atlantik bis nach Toulouse konnten Schiffe auf dem Fluss Garonne fahren. Auf 115 Meter über dem Meeresspiegel fließt der Fluss dort. Um weiterzukommen, musste man irgendwie über den Seuil de Norouse gelangen, die Wasserscheide zwischen Atlantik und Mittelmeer, knapp 100 Meter höher. Zu Fuß oder mit einem Pferd kein Problem, doch mit Schiffen voller Getreide?
Pendant des années, ce qui s'est passé, on s'était appliqué à essayer de trouver une solution.
In diesen ganzen Jahren hat man nach einer Lösung im Süden, auf der Pyrenäenseite, gesucht. Alle großen Flüsse kommen von dort. Aber das ging wegen des Gefälles nicht. Bis dann Riquet kam, so 1640 oder 1650, der die Lösung nicht mehr auf den Pyrenäenhängen suchte, sondern auf der Nordseite, dem Zentralmassiv.
Damit Schiffe in einem Kanal Höhenunterschiede bewältigen können, brauchen sie Schleusen. Und die brauchen eine zuverlässige Wasserversorgung. Jedes Mal, wenn sich eine Schleusenkammer füllt, laufen Dutzende Kubikmeter Wasser nach, um später, Schleuse für Schleuse, Richtung Atlantik oder Mittelmeer abzufließen. Darum ließ Riquet im Zentralmassiv, fast 400 Meter über dem Meeresspiegel, alle Bäche einfassen und in einen für damalige Verhältnisse riesigen Stausee leiten, seinerzeit das größte Ingenieurbauwerk Europas. Ein 350 Meter langer Deich hielt das Wasser zurück, um es dann, tief unten im Damm, hinter einem großen alten Eisengitter in einer langen Galerie wieder rauszulassen. Hier laufen jeden Tag 20.000 bis 25.000 Kubikmeter Wasser durch, sagt Jacques André. Ungefähr so viel wie in 40 städtische Schwimmbecken passen. Vor 350 Jahren entstand dieses Wunderwerk, gespeist aus den Fähigkeiten von Pierre-Paul Riquet. Um den König zu überzeugen, ließ er als erstes hier oben die Sammelrinnen bauen, die das Wasser zum Stausee bringen. Weiter unten dann, an der Wasserscheide, baute er ein großes, achteckiges Becken. Dahinter teilt sich das Wasser aus dem Schwarzen Berg. Nach Westen läuft es über 16 Schleusen in den Atlantik und nach Osten über 48 Schleusen zum Mittelmeer. Und wenn Riquet von Schleusen sprach, dann waren das Anlagen mit bis zu 8 Becken hintereinander. Tatsächlich ließ er in 14 Jahren Bauzeit 90 Schleusenbecken anlegen. In dieser Zeit arbeiteten 12.000 Menschen an Riquets Projekt, das er in großen Teilen aus eigener Tasche finanzierte. Dabei hat er sich finanziell ruiniert. Aber seine Familie wurde geadelt, wie er es geplant hatte. Dennoch konnte Riquet den Kanal in seiner ganzen Länge nie selbst nutzen. Er starb, 71-jährig, ein paar Monate vor der Einweihung. 3 Kilometer waren noch zu graben. Aber der Autodidakt wusste, dass er gewonnen hatte und dass seine Familie mit dem Kanal bald Geld verdienen konnte.
Riquet hatte alles geplant, auch den Bootsverkehr. Dafür ersann er das System der Postboote. Ähnlich wie die Postkutschen im Wilden Westen waren das keine Gefährte zur Briefbeförderung, sondern Linienboote, die Überlandbusse auf dem Kanal sozusagen. Dafür nutzte man zunächst Boote, die für Waren- und Passagiertransport ausgelegt waren, später dann spezielle Schiffe jeweils für Menschen und Waren. Passagiere konnten von Toulouse nach Agde ans Mittelmeer fahren in nur 3,5 Tagen. Mittags und abends hielten die Kähne an Raststätten, wo die Passagiere auch übernachteten. Sie waren zu der Zeit das schnellste Verkehrsmittel der Welt.
Canal du Midi, en tout cas la barque de poste, le moyen de transport le plus rapide du monde à ce moment-là.
1740 wurden 12.500 Passagiere gezählt. 100 Jahre später waren es 100.000. Auch der Warenverkehr nahm ständig zu. In der gesamten Region des Languedoc, an beiden Ufern des Kanals, lohnte sich plötzlich Getreide- und Weinanbau. Und auch der Kanalbetrieb selber brauchte Verwaltung und Logistik, wie in Capestan, einer Stadt, in der noch heute viele elegante Schlösser von Weinbaronen stehen. Im Osten der Stadt macht der Kanal viele Schleifen, um sich an den Hang anzupassen. Oberhalb der Altstadt ist der Hafen, wo heute Muriel Milot im renovierten Haus der Kanalmeisterei arbeitet.
Zum Kanal gehörten zwei unterschiedliche Arten von Häusern. Zum einen natürlich die Wohnungen der Schleusenwärter und zum anderen die Häuser der Kanalmeisterei. Und unten im Haus waren die Ställe für die Treidelpferde, die die Schiffe am Kanal entlang gezogen haben. Und Sie sehen hier tatsächlich noch die Spuren dieser Ställe. Zum Beispiel stehen hier die Namen der Pferde. Und jedem dieser Ställe von Toulouse bis Sète war ein Buchstabe zugeordnet. A in Toulouse und Z in Sète. Hier in Capistan ist es ein U. Und einer der Pferdenamen ist Utopie.
Et à Sète, le Z. Donc ici, c'est le U. Et donc en bas, il y a Utopie.
Utopisten wie den Salzsteuereintreiber Pierre-Paul Riquet gibt es auch heute noch. Richard Mornay ist so einer. Er wohnt mitten in den Bergen, in Le Vigan, 140 Kilometer vom Canal du Midi entfernt. Unter einer Gewächshausplane in seinem Garten hat er 2 Jahre lang ein Schiff nachgebaut. Ein Postboot, um genau zu sein.
Hier ist das Riesenteil. 15 Meter lang, 4,10 Meter breit, ein flacher Boden, der nur 50 Zentimeter Tiefgang hat. 2 Meter hoch, 16 Tonnen schwer. Natürlich müssen wir auch einen Motor dran machen. Mit dem flachen Boden wird man das eigentlich gar nicht steuern können, weil es dafür nicht gemacht ist. Herzlich willkommen an Bord. Wir gehen jetzt erstmal in die erste Klasse. Das war ein reich verzierter Salon. Ich habe hier auch besseres Holz benutzt. Nussholz, das ich zu Hause hatte.
Un peu des bois précieux.
Die Bänke sind in U-Form angeordnet und mit Stoff bespannt, genauso wie die Wände. Und hier ist der Jedermann-Salon, nicht mehr und nicht weniger als Holzsitze. So ein wenig wie früher in der dritten Zugklasse, als es den Hochgeschwindigkeitszug noch nicht gab.
Inzwischen ist Mornays Postschiff ins Wasser gelassen worden und hat im Sommer zum ersten Mal bei Muriel Milot in Capestan angelegt. Die Gemeinde hat das Haus der Kanalarbeiter mit den Ställen aufwendig renoviert. Jedes Jahr fahren Zehntausende Touristen mit Mietbooten durch den Kanal.
Wenn man ein Boot gemietet hat, freut man sich natürlich erst einmal darüber, durch den Kanal zu schippern. Aber das Zweitwichtigste ist das, was man zusätzlich erlebt, wenn man anlegt. Zum Essen natürlich. Und da wir hier mitten in einer Weingegend sind, werden sie hier verwöhnt. Und schließlich gibt es noch das ganze Besichtigungsprogramm.
Et puis après avec les visites culturelles ici.
Le tourisme dans notre région, c'était un tourisme.
Bei uns konzentriert sich der Tourismus fast ausschließlich auf die Küste, also auf die Mittelmeerstrände. Im Landesinneren hat sich niemand drum gekümmert. Es mag verwunderlich klingen, aber wir sind hier, nur 15 Kilometer vom Strand entfernt, Pioniere gewesen. Und wir mussten einer ganzen Menge Leute klarmachen, dass Tourismus für die lokale Wirtschaft wichtig ist. Das funktioniert eigentlich erst richtig, seit es im Weinbau größere Probleme gibt. Die Leute sagen jetzt, wir brauchen halt eine Alternative. Weshalb nicht der Tourismus?
Patrick Béziat ist stellvertretender Bürgermeister in Capestan. Er empfiehlt einen Besuch beim Weinbauern Daniel Mortes. Der hat sein Anwesen in Capestan in den vergangenen Jahren zu einem Gasthof und Festsaal umfunktioniert. Auch einige kleine Ferienwohnungen hat er eingebaut. Dort übernachten vor allem im Sommer viele Radfahrer, die 240 Kilometer von Toulouse nach Agde oder umgekehrt am Kanal entlang fahren. Sein größter Stolz ist die Hochzeit einer Miss France, bei der 7 amtierende oder ehemalige Schönheitsköniginnen zugegen waren und ebenso viele Rugby-Profispieler.
Jahrzehntelang war der Wein der Motor der Entwicklung hier in der Region. Doch dann haben die Franzosen weniger getrunken und die halbe Welt hat angefangen, Wein zu produzieren. Das hat unsere Exporte stark eingeschränkt. Wir hatten vorher auf Massenproduktion gesetzt, aber da haben wir echt Verluste gemacht. Wir haben nach einem zweiten Standbein gesucht. Natürlich brauchen wir auch den Wein, weil er die Menschen aus aller Herren Länder anlockt. Aber für unser Weingut ist er nicht mehr die Haupteinnahmequelle.
Städte wie Carcassonne oder Capestan haben seither viel investiert, um Touristen, die im Schiff, auf dem Wasser oder mit dem Rad am Ufer vorbeikommen, in ihre Stadt zu locken. Sie haben Häfen ausgebaut, Wegweiser aufgestellt und Capestan hat sein Schloss renoviert. Bürgermeister Patrick Béziat führt durch die Abteikirche Saint-Étienne. Sie ragt wie eine Trutzburg südlich des Kanals in die Höhe. Im 14. Jahrhundert sollte sie ein gigantisches Bauwerk werden. Aber nur die hohen Glockentürme stehen. Das Kirchenschiff fehlt.
C'est donc une église gothique dont le chantier a dû commencer au tout début du 14e siècle.
Es ist eine gotische Kirche, an der man wohl um das Jahr 1300 angefangen hat zu bauen. Vom ursprünglichen Plan hat man nur die Apsis und den Chor fertig bekommen. Das beweist die Höhe des Gewölbes, das sonst niemals über 26 Meter hoch wäre.
Ein ähnliches Wahrzeichen steht südlich von Capestan, in Narbonne. Beide Städte gehörten zum gleichen Bistum. Beide begannen zeitgleich, eine monumentale Kirche zu bauen. Doch fertig wurden beide nicht. Dahinter steckt der Neid, der zwischen den Städten herrschte, vermutet Patrick Béziat.
Sogar der Architekt war derselbe wie in Narbonne. Als die Leute in Narbonne mitbekommen haben, dass Capestan auch eine Kirche baut und ausgerechnet noch vom selben Baumeister, da haben sie den Architekten vom Kirchturm geworfen und deshalb sind beide Kirchen nicht fertig geworden.
Tatsächlich symbolisieren die unfertigen Kathedralen in Narbonne und Capestan aber auch die Veränderungen, mit denen die Region um den Canal du Midi immer wieder fertig werden musste und muss.
Als die Menschen in Capestan angefangen haben, diese Kirche zu bauen, sollte es eine Kirche für eine Stadt werden, weil unser Ort eine Stadt war. Damals waren 4.000 bis 5.000 Einwohner sehr viel. Die Region war im 14. Jahrhundert sehr reich. Capestan war eine Stadt an einem Teich, der mit dem Meer verbunden war. Deshalb wurde hier Salz gewonnen. Viel Salz, und das seit dem 2. Jahrhundert. Doch im 15. Jahrhundert ging das Geschäft zu Ende. Und der Bau einer solchen Kathedrale dauerte lange. Plötzlich boomte die Wirtschaft nicht mehr so und die Region war eigentlich überbevölkert. Dann kam der Hundertjährige Krieg. Die Stadtoberen bauten ab 1356 lieber Festungsanlagen als Kirchen.
Heute Abend Theater auf der Péniche. Und eine Wegbeschreibung. Wenn die Straße sich vom Kanal entfernt, gleich links fahren auf den Parkplatz. Unten am Kanal dann die Péniche. Ein Binnenschiff, wie sie auf der Elbe oder dem Rhein fahren. Nur kürzer. Auf Deck sind Stühle aufgestellt. Die Bühne bilden das hintere Schiff und die Brücke.
In diesem Theaterstück geht es um das Ende der kommerziellen Schifffahrt auf dem Canal du Midi,
sagt Schauspieler Benoît Hamelin. André, der Bootseigner, versucht trotz aller Widrigkeiten seinen Lebensunterhalt weiter mit seinem Schiff zu verdienen. Theater im Sommer, Frachtfahrten vom Canal du Midi nach Paris im Rest des Jahres.
Das ist inzwischen typisch für die Schifffahrt. Auf dem Canal du Midi kam Ende der 70er Jahre der große Einschnitt. Natürlich gab es immer Aufs und Abs seit 1680, aber 1979 hat sich die Genossenschaft der Péniche-Eigentümer aufgelöst. Und das Gleiche ist mit dem Bootsbestand passiert. Schnelle Verkäufe, Verschrottung. Die meisten Schiffer haben versucht, in den Ruhestand zu wechseln. Alle anderen haben etwas anderes gesucht, so gut es ging.
Le transport commercial n'est plus rentable depuis fort longtemps. On peut dire qu'il a perdu grossièrement.
Der gewerbliche Transport auf dem Canal du Midi ist schon seit langem nicht mehr rentabel. Eigentlich hatte er schon verloren, als die Eisenbahn kam. Das war 1857. Das Dramatische daran war, als die Eisenbahngesellschaft die Strecke von Sète aus parallel zum Kanal verlegte, bekam sie gleichzeitig die Verwaltung des Kanals. Und zwar offensichtlich mit dem Ziel, dass der Canal du Midi der Eisenbahn keine Konkurrenz macht. Man kritisierte damals schon, dass die Schleusen des Kanals nicht groß genug waren. Aufwärts ging es erst wieder, als der Staat den Kanal Ende des 19. Jahrhunderts wieder übernahm. Aber dann kam die Konkurrenz auf der Straße.
Les transports routiers sont venus s'ajouter à la concurrence du rail.
Das ganze Spiel besteht doch darin, die staatliche Kanalbehörde, WNF, wartet die Kanäle nicht mehr, bis die Berufsschifffahrt entnervt aufgibt. Das haben wir hier vor 20 Jahren erlebt. und es passiert gerade auf ähnlich dramatische Weise wieder auf den Kanälen Zentralfrankreichs.
Dramatiquement pareillement sur les canaux du centre.
Moi je trouve que c'est très sympa avec les touristes.
Mit den Touristen finde ich das jetzt sehr sympathisch. Als ich hier 1982 als Schleusenwärter angefangen habe, da waren nur noch 12 Transportschiffe auf dem Kanal. Wenn es die Touristen nicht gegeben hätte, hätte es nichts zu tun gegeben. Bei 12 Schiffen wäre das ein Schleusengang alle 2 Tage gewesen, zumal die häufig auch zu 6 hintereinander fuhren. Ohne die Touristen wären das manchmal 8 Tage ohne Arbeit gewesen.
Zu den berühmtesten Schleusen gehört die von Fonsserran bei Béziers, in der die Schiffe 8 Becken hintereinander passieren müssen. Bernard Herray hat hier gearbeitet, bevor er pensioniert wurde. Er blickt heute mit Wehmut auf den Kanal. Die staatliche Kanalverwaltung WNF, sagt er, verfüge über immer weniger Geld und darum gefährde sie die wirtschaftliche Grundlage der idyllischen alten Wasserstraße.
1996
wurde der Canal du Midi zum Weltkulturerbe erklärt. Das war unglücklicherweise genau der Moment, in dem sich der Personalabbau bemerkbar machte, den die WNF Stück für Stück betrieben hatte. Das Ergebnis war, dass wir es plötzlich mit einer Flotte von Schiffen zu tun hatten, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Und das wenige Personal, das noch für die Instandhaltung der Schleusen zuständig war, wurde an den Schleusenbetrieb beordert, weshalb die Wartung aufgegeben wurde. Als der Kanal zum Kulturerbe wurde, als alle Leute über ihn sprachen, genau zu dem Zeitpunkt begann er immer weiter zu verfallen.
Ein
Grund sind die Abwässer aus den Schiffen. Obwohl beispielsweise in Deutschland oder Holland Toilettenabwässer in Booten gesammelt werden müssen und es ein enges Netz von Abpumpstationen gibt, ist das am Canal du Midi noch nicht der Fall. In einem Notprogramm muss die französische Kanalverwaltung 865 Platanen fällen, die den Canal du Midi so malerisch säumen. Die Bäume sind vom Platanenkrebs befallen und inzwischen so trocken, dass sie eine Gefahr für Radfahrer und Schiffe geworden sind. Insgesamt 4000 Bäume sind krank, ein Zehntel des Bestandes, die nach und nach gefällt und verbrannt werden müssen. Einige behaupten, dass die Krankheit durch die vielen Abwässer verstärkt wird, die aus den Touristenbooten seit Jahren ungeklärt in den Kanal laufen. Der alte Schleusenwärter, Bernard Herray, hat eine ganz andere Vermutung. Sie hängt mit dem Personalabbau zusammen. Es gibt einen großen Verdacht. Ursprünglich, noch bis in die 90er Jahre, haben die Arbeiter am Kanal mit Sensen das Gras gemäht. Und die wohnten jeweils in einer Kanalmeisterei und waren für ungefähr 15 Kilometer Kanal zuständig. Sie haben sich das ganze Jahr darum gekümmert. Heute werden mechanische Sensen und Mulcher benutzt, die beim Mähen auch an die Rinde der Platanen stoßen, erst an Kranke, dann an Gesunde und so den Krebs schnell verbreiten.
Tatsächlich haben wohl auch die Touristen ihren Anteil am Platanensterben. Häufig befestigen sie ihre Boote mit Tauen an den Bäumen statt an den dafür vorgesehenen Pollern und verbreiten so die Krankheit. Das Ergebnis jedenfalls sind immer mehr offene Stellen im Platanendach, das den Kanal 1 auf 200 Kilometern abdeckte. Nachgepflanzte Bäume werden Jahre brauchen, um wieder so groß zu werden. Außerdem fehlt das Geld, die alten Riesen überall zu ersetzen.